Herr, zeige mir, dass es genügt, andere in Liebe zu dir zu begleiten. In diesem Lied, da wird so oft meine andere Seite beschrieben. Ein Held sein wollen, stark sein als Kämpfer für Jesus oder doch nur für mich selbst. Manchmal gut, darüber nachzudenken. Du trugst dein Kreuz vor mir her. Hilf mir zu sehen, auf mir liegt ein leichteres. Gott und Jesus haben längst gesiegt. Gut so. Danke, Daniel, dass du den Predigtext gelesen hast. Das fand ich sehr schön, das hier nochmal zu sehen und gerade auch von so einem jungen Menschen zu hören. Das war richtig gut. Dankeschön. Für mich ist so der Philipperbrief mir in der letzten Zeit sehr nahe gekommen. Auch persönlich sehr nahe gekommen. Aber davon erzähle ich später noch was. Dieser Vers 8. Schließlich, Brüder und Schwestern, schließlich, das heißt zusammenfassend. Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Eine andere Übersetzung sagt, dies erwäget. Und das soll sich ein Stück durchziehen in der Predigt heute. Wenn ich mir den Philipperbrief anschaue, der ist anders als viele andere Paulusbriefe. Der ist unwahrscheinlich persönlich, unwahrscheinlich nah. Die Gemeinde in Philippi, das war seine Gemeinde. Die erste Gemeinde, die er in Europa gegründet hat. Da war er mit seinem Herzen. Da könnte man sagen, das ist seine Heimatgemeinde. Paulus, der ja diesen inneren Wunsch hatte, das Evangelium von Christus in die Welt zu bringen. Und jetzt war er zum ersten Mal auf einem anderen Kontinent. Zum ersten Mal in Europa. Und das ist für ihn etwas ganz Besonderes. Er konnte nicht lange da bleiben, aber in seinem Herzen war er den Philippern immer sehr nah. Wie einer guten Heimatgemeinde, wie einer Familie, als wäre er da unter Freunden. Vielleicht etwas vorher mal über Philippi. Philippi ist eine Stadt, die gibt es heute nicht mehr. Sie lag damals im Norden, eher im Norden von Griechenland. Die Griechen haben die ungefähr um 360 vor Christus gegründet, so als Festungsstadt. Im Norden vom damaligen griechischen Reich, da lebten die Thraker. Und die Thraker, die fielen gerne mal in Griechenland ein. Da war nämlich mehr zu holen als zu Hause. Und da haben sie damals die Stadt Philippi gegründet, also ungefähr 360 vor Christus. Später, als die Griechen nicht mehr Weltherrschaft hatten und abgelöst wurden von den Römern, haben die Römer gleich weitergemacht. Philippi war so etwas Besonderes. In Philippi wurden sehr viele römische Kriegsveteranen angesiedelt. Damals war es ja so, die Männer, die in den Wehrdienst, Kriegsdienst in Rom gingen, die mussten 20 Jahre dienen, muss ich mal überlegen, 20 Jahre. Und wenn die Zeit dann rum war und das Alter entsprechend gestiegen ist, dann bekamen sie dort ein Stück Land, vielleicht ein Haus und wohnten dann in den eroberten Gebieten. Und so war dann neben der Urbevölkerung auch ganz viele Kriegsveteranen dort, die dort, ja, wenn ich mir überlege, die vielleicht mit 20 Jahren Soldat geworden sind, dann waren sie 40, für damalige Verhältnisse schon so etwas alt, und haben dort nochmal ihr Leben aufgebaut. Und ihr Leben aufgebaut hieß damals nach römischem Muster. Von Philippi sagte man, das ist so ein bisschen was wie Klein-Rom. Ungefähr 30 vor Christus wurde dann nochmal eine Gruppe von Italern dorthin sesshaft gemacht, wahrscheinlich wieder aus militärischen Gründen, weil man mehr Volk brauchte, und Philippi war nach wie vor Richtung Norden eine Festungsstadt. Jetzt lebten also in Philippi im Grunde drei Bevölkerungsgruppen. Einmal die Urbevölkerung, dann die römischen Veteranen, die ja im Grunde aus allen möglichen Ländern kamen, das waren ja nicht nur Römer, und die Italer. Erstaunlich ist, dass die irgendwie gut miteinander auskamen. Also es muss so eine bestimmte Art gegeben haben, wie die sich untereinander verstanden und wie die miteinander umgingen. Natürlich römische Art mit Amphitheater und mit Schwert und Spielen und was eben alle so in der Zeit damals dazugehörte, und ich denke auch mit einem gewissen Wohlstand. Klein-Rom. Eine jüdische Gemeinde gab es auch in Philippi, und so ungefähr um 50 nach Christus war Paulus in Philippi und hat dort die erste christliche Gemeinde gegründet. Er war gar nicht so sehr lange dort. Er hat ja weiter seine Missionsreisen gemacht, und der Philipperbrief ist nur 5 Jahre später, 55 nach Christus, ist der Philipperbrief geschrieben worden von Paulus. Paulus saß zu der Zeit wahrscheinlich in Ephesus im Gefängnis zusammen mit Timotheus. Dort hat er den Brief geschrieben. Nur 5 Jahre. Also die Gemeinde war noch sehr jung. Wenn ich mir vorstelle, als wir hergekommen sind hier nach Forchheim, das ist jetzt 5,5 Jahre her, euch gibt es ja schon eine ganze Weile länger. Ja, also 5. Dann noch etwas ganz Besonderes an der Gemeinde in Philippi. Normalerweise, wenn so eine Gemeinde gegründet wird, das ist so Gründerzeit, und dann hängt ganz, ganz viel an einzelnen Personen. Jetzt hatte der Paulus ja nicht viel Zeit, selber da zu bleiben und selber die Person zu sein, um die sich alles dreht. Und die Philipper haben schon etwas gemacht, was eigentlich erst in der zweiten Generation kommt. Wenn so die Gründerzeit vorbei ist, dann wird das in aller Regel abgelöst. Dann braucht man Strukturen. Dann geht es nicht mehr so um Personen, sondern es geht um Strukturen. Was machen wir denn? Wie sind denn unsere Abläufe? Was ist denn für uns richtig und falsch? Was haben wir für Ziele? So wie wir das heute eigentlich auch kennen. Erstaunlich ist, wenn wir in den Philipperbrief reinschauen, gleich an den Anfang im ersten Kapitel, da heißt es, Paulus und Timotheus, an alle Heiligen in Christi, die in Philippi sind, mit ihren Bischöfen und Diakonen. Also, die hatten schon Strukturen in so einer jungen Gemeinde. Alle Achtung, eine sehr moderne Gemeinde mit klaren Strukturen, mit nicht so einer steilen Hierarchie. Heute würde man sagen, modern. Philippi. Eins habe ich noch vergessen aus der Geschichte von Philippi, was so ein, naja, man muss sagen, ein Highlight war. Es geht um die Nachfolgezeit von Julius Caesar. Julius Caesar ist ja ermordet worden, sein Sohn Brutus war daran mitbeteiligt und dann gab es die Nachfolgekämpfe um die Macht. Und da hat Brutus mit seinen Heeren gegen Marcus Antonius in Philippi hat die Schlacht stattgefunden. Brutus hat verloren und hat sich in sein Schwert gestürzt. Das ist noch so geschichtlich so ein Spot, der auch zu Philippi gehört. Ja, aber so viel zur Geschichte. Die Gemeinde in Philippi war für Paulus etwas ganz Besonderes. Das kann man daran merken, Paulus war immer darauf bedacht, dass er keine finanzielle Unterstützung annimmt, auch nicht von den Gemeinden, die er gegründet hat, mit Ausnahme von Philippi. Der Gemeinde in Philippi hat er sich auch finanziell unterstützen lassen und war sehr froh darum, dass das ging. Ja, so ähnlich wie in einer Familie, wo man auch drüber sprechen kann, mir fehlt Geld und wo eine Bereitschaft da ist, zu helfen. Und da wurde er im Gefängnis in Ephesus besucht, bekam auch Geld, wofür er das brauchte, steht nirgendwo. Aber was deutlich wird, das war was ganz, ganz Besonderes und das wollte Paulus eigentlich nie machen und nie haben. Philippa, das war was anderes in Philippi. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen in den Brief rein. Am Anfang schreibt Paulus, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Nochmal genau hingucken. Normalerweise würden wir sagen, es geht darum, habt einen klaren Verstand und schaut, wo es drauf ankommt. Was ist denn das Wesentliche? Paulus nimmt das mal weg von diesem Sockel und sagt, ich bete darum, dass eure Liebe größer und stärker an Einsicht und Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Zuerst mal die Liebe. Wie macht die sich bemerkbar? Wie kann ich das bei mir merken, dass ich zuerst mal die Liebe reinrufe in meinen Entscheidungsfindungen? Und wenn ich die spüre, dann bin ich mit meinem Herzen dabei. Und dann kann ich mitbekommen, worauf kommt es denn wirklich an? Ansonsten geht es oft so wie in Christels Lied, dass sich das so sehr vermischt. Was sind denn meine Interessen? Was sind denn Gottes Interessen? Und oft setzen sich die eigenen Interessen durch. Paulus sagt, schaut mit dem Herzen, schaut aus eurer Liebe raus. Da sind die Entscheidungen drin und die weiterbringen. Es gibt eine besondere, kleine, ganz kleine Episode in seinem Brief. Ich lese sie mal eben vor, steht im 4. Kapitel. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, einmütig zu sein im Herrn. Schon ein Hammer, ne? Wenn so ein Brief kommt vom Apostel, und der spricht zwei Frauen an in dem Zusammenhang und sagt, ich ermahne euch, seid einmütig. Kann man ja überlegen, was ist denn da an Vorgeschichte wohl gewesen? Wird in dem Brief nicht beschrieben. Ich denke mal, dass in der Gemeinde in Philippi jeder wusste, um was es da geht. Vielleicht waren die beiden so jemand, wenn die eine rechts sagt, sagt die andere links. Wenn die eine ja sagt, sagt die andere nein. Ja? Und sowas kann sich ja einschleifen, das kriegt Tradition und das ist immer so. Und irgendwann, ja, versteht man es gar nicht mehr so richtig, warum. Aber es ist so, die beiden, die Evodia und die Syntyche, die stehen halt so. Ja? Und Paulus sagt dann weiter, ich sende demnächst, ich vermute, es ging um Timotheus, zu euch. Und er soll sich den beiden Frauen annehmen. Und jetzt kommt noch ein weiterer Satz, den finde ich ganz wichtig, auch wieder für uns, wenn wir mal nachschauen, was ist denn auf der Basis von Liebe? Wie kann das denn gehen? Da schreibt Paulus, ich bitte dich, treuer Gefährte, ich denke, er hat Timotheus gemeint, nimm dich ihrer an. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. So. Da sind die wichtigen Dinge. Es geht nicht um den Streit und es geht nicht darum, wer jetzt endgültig Recht hat oder dass der Timotheus dafür sorgen soll, dass endlich Recht gesprochen wird. Nein, Paulus sagt, nimm dich ihrer an. Versuche mit ihnen daran zu arbeiten, lässt sich das ändern? Immer wie Katz und Maus zu sein? Was müsstest du tun, um das zu verbessern? Er spricht nicht recht, sondern er versucht, sich ihrer anzunehmen, zu versuchen zu verstehen, was treibt die denn an? Was steht denn da hinten dran? Er macht das in einer Art, ja, wie man das mit sehr vertrauten Personen macht. Eure Liebe, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Paulus schreibt weiter, und das finde ich auch so persönlich, macht das, ändert euch, denkt an das Gute und damit könnt ihr meine Freude an euch vollkommen machen. Paulus schreibt hier nicht, tut das um Gottes Willen, sondern er schreibt, tut das für mich. Eigentlich würden wir sagen, das Wichtigste ist, es für Gott zu tun. Paulus holt das mal eine Stufe runter und sagt, wenn ihr das schafft, mit eurem Streit ein Stück besser zu werden, es gibt kaum was, wo ich mich mehr drüber freuen würde. Da wird wieder die Beziehung deutlich, die Paulus hat zu der Gemeinde in Philippi. Tut das, damit meine Freude vollkommen wird. Ich habe das in der letzten Zeit so oft im Kopf, so diese Stellen, auch erstmal die Liebe als Grundlage und dann schauen, wenn ich da auf das Positive schaue, was ändert sich denn dann? Was ändert sich auch in mir? Und ich möchte mal sehr persönlich von mir erzählen. Ich fahre, so gut es geht, jeden Tag 1 bis 1,5 Stunden Fahrrad. Das brauche ich für meine Gesundheit, das macht mir Freude und tut mir gut. Meistens. Heutzutage ist Fahrradfahren gar nicht mehr so ganz einfach, weil man da nicht alleine unterwegs ist. Und alle anderen Radfahrer sind ja irgendwo blöd, wie die fahren. Ja, und dann bleiben sie mitten auf dem Radweg stehen und packen großartig aus und keiner guckt. Und dann, wenn man klingelt, dann sind sie schwerhörig und ich merke, wie bei mir innen drin, bums, da kocht's. Ja, und ich denke, die blöden Leute, können die nicht einmal drauf achten? Die tun so, als wären sie alleine hier auf der Welt. Und manchmal kommt dann von mir auch eine bissige Bemerkung. Ob die weiterhilft, eher nicht. Kann ich nicht beurteilen. Manchmal denke ich mir, vielleicht, wenn man mal richtig was sagt, dass sie es mal für ein paar Tage im Kopf haben und mehr aufpassen. Aber im Grunde glaube ich nicht, dass das hilft. Wie geht das jetzt bei mir weiter? Dann habe ich gerade die gehabt, die den ganzen Weg versperrt haben. Als nächstes kommen die Fußgänger mit dem Hund an der langen Leine. Und wenn ich dann schon von Ferne bimmel, erst beim dritten Mal wird es gehört und dann muss man irgendwie den Hund wieder einsammeln und das geht nicht so einfach an dieser langen Leine. Bei mir kocht es wieder innerlich. Ja, und dann merke ich auf einmal, wie ich diese negativen Gedanken weiterspinne. Die Situation ist längst vorbei und ich komme nicht mehr zur Ruhe. Ich bin schräg drauf und erwarte schon in der nächsten Generation, in der nächsten Situation, da geht bestimmt wieder was schief. Und wenn man da so drauf guckt, findet man natürlich auch was. Und dann habe ich meine Fahrradrunde gemacht und habe einen dicken Hals. Und dann fällt mir der Brief von Paulus an die Philipper ein. Was immer wahrhaft, edel, recht, lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht oder dies erwäget. Ich habe in den letzten Tagen, eigentlich seit ich mich mit dieser Predigt befasst habe, dahin geguckt und gedacht, wie geht es denn in der Situation, dieses erwäget? Wie kann ich das denn schaffen, auf Positives zu schauen? Ich bin damit längst nicht fertig. Manchmal gelingt es mir, dass ich, wenn so eine Situation, ich sehe sie ja schon kommen, wenn die da ist, dass mein erster Gedanke dann ist, so, 5 Sekunden Zeit. Nicht gleich wopp. Und dann kann ich bedenken oder abwägen. Was will ich denn tun? Und manchmal gelingt es mir. Es gelingt mir, freundlich zu sein. Es gelingt mir, dass meine eigenen schrägen Gedanken, dass die nicht gleich voll ins Korn schießen. Und wenn die Situation vorbei ist, geht's mir gut. Das heißt nicht, dass das bei der nächsten Situation nicht wieder passiert nach dem alten Muster. Das geht unwahrscheinlich schnell. Aber ich habe Gott gebeten, du nicht nimm mir das weg. Das ist mein Ding. Und auch wie hier Paulus an die Philipper schreibt, dieses erwäget, da schreibt er nicht, das gebt an Gott ab. Nee, das macht mal schön selber. Und ich bitte Gott darum, dass er mir, wenn ich mal wieder abgerutscht bin, dass er mir gleich mal kurz Bing macht, ja, und ich merke, ah ja, da war es wieder Und dann kann ich nochmal anfangen zu erwägen und mal schauen, ob ich das nicht auch besser hinkriege. Ich bin jetzt richtig froh, wenn ich meine Fahrradstunde rum habe und komme wieder zu Hause an und habe ein gutes Gefühl. Dann hat das funktioniert. Letztens hat mir beim Autofahren wieder jemand die Vorfahrt genommen und bums, war es wieder da. Ja? Aber ich kann jetzt schon so ein bisschen drüber lachen und sagen, ja, klar, ne? Kenne ich ja. Und das geht nicht, einfach so abschalten. Es geht um Erwägen und um Abwägen und um dranbleiben. Und mal 5 Sekunden sagen, was will ich denn jetzt? Ich mache damit gute Erfahrungen. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Fahrradfahren oder Autofahren. Sowas gibt es natürlich auch in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, überall, wo so auf einmal bing, immer wieder die negativen Dinge aufploppen. Und wo ich überlegen kann, will ich abwägen? Lasse ich mich darauf ein, dass Gott mir dabei helfen kann und helfen will? Und für mich an der Stelle wichtig, dass er mich machen lässt und mich Erfahrungen sammeln lässt? Dass er mir das nicht wegnimmt, das könnte er natürlich, aber es würde mir auf Dauer nicht helfen. Erwägen. Dieses Positive, dieses erstmal die Liebe und erstmal die Achtung hinstellen, das kommt vor Recht haben und das kommt vor sich immer durchsetzen. Paulus schreibt hier auch im Philipperbrief, dass wir unsere Nächsten in Demut höher achten sollen als uns selbst. Und dieses Demut, dieses Stück, das ist, glaube ich, so der Schlüssel. Und Demut heißt für mich an der Stelle 5 Sekunden warten und dann abwägen, ob ich den Mut aufbringe, das Gute zu sehen oder ob ich wieder rausplatze. Spontanität ist eine ganz wichtige Sache. Aber es gibt auch die andere Variante, abzuwägen. Ich habe herausgefunden, jetzt für mich, Gott ist an der Stelle ein wunderbarer Coach. Der kennt mich, der weiß, wie ich tick. Nicht nur in der Öffentlichkeit und nicht nur, was ich will, dass andere an mir sehen, sondern der kennt mich ganz, dem brauche ich auch nichts vorzumachen. Und der hat eine Geduld und eine Langmut und macht mit mir immer wieder von vorne und lässt mich weitermachen. Und dafür bin ich ihm herzlich dankbar. Das brauche ich. Amen.